Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Vers aus Jesaja 43, Vers 1, ist von der Losung her über diesem heutigen Sonntag. Und es ist eine Zusage an Israel. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist an meiner Seite, ich bin bei dir. Gott ist ein gnädiger Gott. Und das ist eine ganz feine Sache. Wir haben Taufe am 18.09. und wahrscheinlich auch am 4.12. Und heute ist eigentlich ein typischer Predigttext, Text für den Sonntag, für diesen Gottesdienst. Wir feiern im Abendmahl, aber vor allen Dingen auch in der Taufe feiern wir die Gnade Gottes, dass er uns gnädig ist. Und wir freuen uns darüber, dass er für uns alles bezahlt hat, komplett alles, ganz und gar. Das heißt, da wo wir unter Umständen Sorge haben vor Gott oder Angst haben vor ihm, da gilt dieses Wort, fürchte dich nicht, ich habe alles für dich bezahlt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Punkt. Das müssen wir manchmal hören, gerade wenn wir selber uns merkwürdig werden oder merken, dass wir ganz was auch immer reagieren merkwürdig auf die Situation des Lebens. Aber das mit der Gnade ist ja so eine Sache. Wenn der Druck raus ist, also wenn wir keine Angst mehr vor Gott haben, weil er alles für uns bezahlt hat, das ist ja so wie ein Blankoscheck. Wenn dir dein Vater einen Scheck in die Hand drückt, Junge, du kannst reinfügen, was du willst. Das ist ja heikel. Das ist ja ein Risiko. Dann kann ich ja auch wieder so machen, wie ich immer schon wollte. Wenn Gott sowieso gnädig ist, dann hat er ja schon alles vergeben, hat dafür schon bezahlt, kann ich wieder so machen wie bisher. Gnade ist ja so eine heikle Geschichte. Wenn man von der Gnade redet und sagt, fürchte dich nicht, Gott hat für dich alles schon getan. Dann kann ich ja auch wieder. Ist das nicht so ein bisschen unsere Reaktion? Gnade und Barmherzigkeit, stelle ich mir vor, Polizei, Verkehrspolizei oder so irgendwas, das Bundesamt für irgendwas in Flensburg, was da unsere Punkte zählt. Wenn wir wüssten, dass die Polizei Gnade vor Recht ergehen lässt und sagt, ja, das war zwar rote Ampel, aber ja, die war vielleicht noch halb grün oder so irgendwas, wie würden wir uns dann verhalten? Wenn die Polizei sagt, ja, das ist zwar 70 im Straßenverkehr in der Stadt, aber hier kann man halt auch gut fahren, die Straßen sind ja in Ordnung. Also wenn wir wüssten, so würde die Polizei mit uns umgehen, dann würden wir ja nicht vorsichtiger fahren. Gerade bei uns oben ist tatsächlich 30er-Zone und wenn wir uns dann 30 an die 30 halten, wir werden überholt. In der 30er-Zone und da ist ein Kindergarten und da ist eine Verkehrsinsel und sie versuchen manchmal vor uns und die Verkehrsinsel am Kindergarten und so. Ich denke mir, Jungs, was macht ihr? Da müsste wirklich jemand stehen. Aber wenn man wüsste, die Polizei auch, wenn sie blitzt, sagt, ach komm, wir sind heute barmherzig und gnädig und auch in Flensburg, jeder zweite Punkt fällt runter und ja, so schlimm war das doch nicht und ist ja keiner ums Leben gekommen, komm, lass es fallen. Wie würdest du reagieren, wenn du wüsstest, Polizei, Ordnungsamt oder so irgendwas wäre gnädig? Wir verkünden als Christen, dass wir einen gnädigen Gott haben und sagen, der Druck ist raus, Christus hat für uns alles bezahlt. Ja, was macht das mit den Leuten? Ja, dann brauchen wir ihn nicht. Was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Wo bliebe die Autorität des Ordnungsamtes? Wo bliebe die Sicherheit im Straßenverkehr? Es wäre doch ganz komisch, wie ticken wir eigentlich als Menschen, wenn wir von der Gnade Gottes berichten und erzählen und verkünden? Das ist ein heikles Thema. Natürlich. Wenn man Kindern, wir erleben das ja, wir wohnen zwei, drei Häuser, vier Häuser von einem wunderschönen Kinderspielplatz entfernt, und merken, wie da das mit der Erziehung und mit der Strafe und so weiter und so weiter, wie sich da Eltern abmühen und wie da manchmal die Schaufeln fliegen und was weiß ich was. Ohne Androhung von Strafe Ist da Erziehung überhaupt möglich? Wäre das denkbar? Du weißt schon, dass mit dieser Schaufel sich jemand verletzen könnte, wenn du sie rumwirfst? Kinder testen gnadenlos ihre Grenzen aus. Jeder Mangel an Konsequenz hat auch ein Problem, dass es dann Unordnung gibt, und zwar blutige manchmal. Geradezu eine Einladung, diese Sachen zu überschreiten. Und wenn die Mama sagt, diese Hand, tu deine Hand nicht auf die Herdplatte. Nicht, wenn dann keine Konsequenz ist, die Herdplatte ist aus, ist schlecht. Aber man muss es ja ausprobieren. Man muss es ausprobieren. Es muss die Konsequenz sein. Und wenn die Mama rausgeht oder nicht zuguckt, dann muss die Hand vielleicht dann mal drauf oder was auch immer oder eine Schere oder irgendwas. Man muss es ja ausprobieren. Wer weiß, was Mama mir so alles erzählt. Die Konsequenz muss doch sein, wir ticken so. Wir ticken so, aus welchem Grund auch immer. Gnade. Jede Drohung verpufft, wenn dann nichts kommt. Konsequenzen müssen erfahrbar sein, natürlich. Und auch auf dem Kinderspielplatz müssen die Eltern relativ zügig eingreifen. Sonst läuft das da anders. Was heißt das dann für uns als Christen, wenn wir von der Gnade Gottes reden? Gott heißt guter Opa, total taub, er ist oben im Himmel, langer weißer Bart, macht sowieso nichts, er ist ja gnädig. Also ist das Gottesbild das, was wir so verkünden oder weitergeben, die Gnade Gottes, er macht ja sowieso nichts, lässt Fünfe gerade sein lassen und ist dann immer fröhlich und spricht dir die Gnade Gottes zu, egal was du tust. Also das heißt, was ist denn da an unserer Verkündigung, dass wir dann weitergeben müssen? Was heißt Taufe? Wenn wir miteinander, was heißt Abendmahl? Wenn wir miteinander feiern, dass er für uns alles bezahlt hat. Ich denke, der erste Punkt oder der wichtige Punkt ist, dass wir diese Gnade wertschätzen, dass wir das wertschätzen lernen, dass wir selber schon auch die Konsequenzen mehrfach haben erleben müssen. Wir lernen wahrscheinlich nur durch Leidensdruck. Und bevor jemand diesen Leidensdruck am eigenen Körper nicht erlebt hat, ist das mit der Gnade schwierig. Deswegen ist die Taufe nach der Bekehrung. Wenn ich selber nicht merke, dass dieser Weg, den ich da gehe, Mist ist, dann kann mir das jemand erzählen, solange er will. Wenn ich da selber die Konsequenzen dieses Weges nicht erlebt habe, am eigenen Körper, also sozusagen meine Hand auf die Herdplatte gelegt habe und dann die eigene Entscheidung treffe, so geht's nicht. Die Hand wird merkwürdig schwarz, wenn ich das immer mal wieder mache. Ohne diese Erfahrung, ohne dieses Wissen, ohne das Erleben der Konsequenz tut sich bei mir geistlich gesehen auch nichts. Ich kann nicht die Gnade einfach so verkündigen, sondern derjenige muss von sich aus anfangen umzukehren. Sonst ist die Gnade merkwürdig. Sonst kommt sie auf ein ganz komisches Saatbeet und kriegt auch ganz merkwürdige Früchte. Deswegen ist die Bekehrung als Erwachsener und die Taufe eben auch oder als Mensch, der das für sich und sein Leben abschätzen kann. Das ist ja nicht einfach nur so in der Bibel und wir können es traditionsmäßig von unserer Kirche her anders machen, sondern es macht ja geistlich einen tiefen Sinn. Deswegen wäre es auch fatal, wenn wir unsere Kinder dann zwingen würden zur Taufe, zur Bekehrung, so nach der Melodie, du hast doch auch nichts gegen Jesus. Ja, natürlich, wer hat schon was gegen Jesus? Aber zu spüren, dass es heißt, falsche Wege zu gehen und die Konsequenzen dann tragen zu müssen und dann festzustellen, Gott trägt mich insgesamt mit meiner Existenz, wenn ich ihm das, was an Restbeständen oder was dann noch übrig geblieben ist, aushändige und er macht etwas Neues daraus und fügt das wieder hinzu, das ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache. Es muss der eigene Wunsch, der eigene Wille entstehen, dass Christus mich wieder zusammensetzt. Und das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Und darauf baut Christus geistlich auf. Und als diese Taufe in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, da ist zunächst einmal die Predigt und die Leute fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Wir merken, dass da was sich verändern muss in unserem Leben. Was sollen wir denn jetzt tun? Und da ist das die Türöffnung. Bekehrt euch, lasst euch taufen. Taufe ist danach. Wir feiern Gottes Gnade und seine Liebe. Wir feiern, dass er unsere Schuld, unsere Übertretung bezahlt hat. Aber wenn der Wunsch nach Veränderung fehlt, wird es das, was wir im Predigttext gleich lesen. Dass dann der Mensch wieder sagt, na jetzt kann ich ja wieder. Und wenn Gott sowieso alles trägt, dann kann ich ja wieder. Wenn dieser Wunsch nach Veränderung im Herzen nicht eingepflanzt ist, dann bringt sich da geistlich etwas in Unordnung. Paulus muss interessanterweise eingreifen bei den Frommen. Man höre, nicht bei den Sündern, bei den Bösen, bei denen, die sowieso alles falsch machen. Nein, er schreibt das ja an die Gemeinde in Rom und die Ermahnung zum Abendmahl an die Gemeinde in Korinth. Er muss die Frommen ermahnen, weil selbst in unseren Herzen sich manchmal Dinge so schräge anfühlen. Und den Korinthern muss er sagen, dass man beim Abendmahl aufeinander wartet, dass es nicht darum geht, dass du alles weg ist. Und in Rom oder den Römern muss er schreiben, dass mit der Taufe und der Gnade, dass es ja nicht dazu führt, dass Gott alles mir schenkt und ich jetzt sowieso wieder machen kann, was ich will. Paulus muss da durchgreifen und das tut er bei den Frommen. Ich lese den Predigttext, Römer 6, die Verse 1 bis 14. Was folgt nun daraus? Sollen wir jetzt ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Ja, das ist ja auch ein frommes Argument. Wenn Gottes Gnade so gnädig ist und groß, dass er mich jetzt als Sünder umfasst, und ich dann als christlicher Sünder nochmal so richtig einen drauflege, dann können wir doch die Gnade Gottes noch viel größer rühmen und preisen. Was für ein frommes Argument. Lasst uns die Gnade Gottes rühmen. Und es kommt ein schräger Lebensstil raus. Paulus, der platzt fast. So könnt ihr doch mit Christus nicht umgehen. Er ist doch nicht gekommen, damit jetzt die Christen nur richtig sündigen, so richtig einen drauf machen. Das ist doch nicht das Ziel des Kommens Jesu. Interessanterweise muss er das den Frommen sagen. Offensichtlich haben wir da manche Gehirnwürmer, die uns so durcheinander bringen, dass wir selbst solche Argumente, möglicherweise hat das die Gemeinde in Rom oder wer auch immer schon gepredigt. Unmöglich. Die Sünde hat doch kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch die Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Wie Christus vom Tod auferweckt wurde, so ist auch uns neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, denn wer gestorben ist, der kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir ja auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, Christus ist vom Tod auferweckt worden und er stirbt nie mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal das gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selber denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden, stellt eure Glieder nicht und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird so nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also Jesu Kommen soll nicht die Verschlimmerung der Lebensführung der Christenheit als Folge haben. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was Jesus will. Paulus setzt interessanterweise hier auch nicht bei etwas an, was wir als Eltern vielleicht machen würden. Dass wir mit einer noch größeren Strafe drohen und den Zeigefinger unter Umständen noch ein Stückchen höher recken und sagen, wehe, wenn du die Gnade Gottes verlässt, dann wird Gott dich erst recht. Interessanterweise nimmt Paulus hier diese Keule nicht in die Hand, mit noch größerer Strafe zu drohen. Dieses fürchtet euch nicht, ich habe dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Das gilt immer noch. Es wird nicht dann eine Vorhölle aufgebaut oder was auch immer. Und das ist auch wichtig wahrzunehmen. Angst, Paulus argumentiert hier nicht mit Angst. Sonst müsst ihr wieder neu Angst haben vor Gott. Das sagt er hier nicht. Aber mit der Erfahrung einer veränderten Lebenseinstellung. Und allerdings, das hat Paulus ja sehr massiv gemerkt, seine Lebenseinstellung in der Nähe Christi ist anders geworden. Er argumentiert nicht mit noch größerer Angst und noch größerer Strafe und noch heißerer Hölle oder so irgendwas, sondern argumentiert damit, dass wir das doch erlebt haben, als der Geist Gottes, als Christus in uns Raum gewonnen hat, dass wir da anders geworden sind. Da ist doch was in uns lebendig geworden, was ganz anders ist, was in eine ganz andere Richtung hineingeht. Es sollte auch unsere Verkündigung, auch unser eigenes Denken prägen. Es geht nicht um die Vergrößerung der Angst, sondern wahrzunehmen, dass mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist neues Leben gekommen ist, eine neue Qualität in mein Leben hineingekommen ist. Jesu Kommen bewirkt das neue Wollen, letztlich einen Herrschaftswechsel. Und die Taufe ist nach diesem Herrschaftswechsel und nicht umgekehrt. Die Taufe ist nach diesem Herrschaftswechsel. Was heißt Herrschaftswechsel? Meine Zeit, leben wir nicht in einer Demokratie, sind wir nicht ein freies Land? Was heißt der Herrschaft? Wir haben keine Herrschaft mehr, oder? Was kann denn Herrschaft sein in meinem Leben, in unserem Leben? Paulus nennt Römer 6, Vers 12 Sünde und Begierde. Das ist natürlich immer sehr hoch gehangen oder sagt letztlich auch wenig aus. Was heißt das denn? Das ist ja letztlich das, was Dinge, Situationen, Vorstellungen und so weiter, die mein Denken hinter meinem Tun beeinflussen und bedingen. Herrschaften oder Herrschaft ist ja das, was mich in meinem Denken, in meinem Empfinden prägen und mich sozusagen in meinem Verhalten beherrschen, was man so tun muss. Als Ehemann, als Vater, als Mann, als Autofahrer, als Hausbesitzer, als was weiß ich was. Das muss man so tun. Und da kommt man in eine Frage hinein, was beherrscht dich denn? Als Ehemann, als Ehefrau, als Mann, was man so als Mann tut, als Frau, was man so als Frau tun muss. Als Senior, was man tun muss, als Teenager, was muss man denn so tun? Als Person, die du darstellst. Was ist da in dir drin, wo du sagst, na, das muss man aber jetzt wirklich tun als Mensch, so wie ich bin. So muss ich halt so machen. Zunächst mal sind es natürlich die eigenen Wünsche, die Vorstellungen, Sehnsüchte, die Prägungen, die mich prägen. Es sind die eigenen Wünsche. Ich komme zuerst. Ein wunderschönes Beispiel ist der Herr Trump gewesen. Auf einer Konferenz, irgendwo G20 oder was weiß ich was, wo es dann aus der Konferenz kam, das Ganze Gruppenfotos, sollte ein Gruppenfoto gemacht werden. Er kam von hinten und hat sich da durchgewurschtelt. Das ist ja wunderschön im Fernsehen zu sehen, wie er dann den einen Regierungschef und den anderen Regierungschef dann zur Seite drückt. Ich muss nach vorne. Das ist genau ein wunderschönes Bild für das, was Sünde ist. Ich stehe vorne. Und wenn ich nicht vorne stehe, sind meine Ellbogen mein bestes Werkzeug. Ich komme auf diesem Foto nicht richtig zur Wirkung. Das ist genau das, was Paulus meint. Das muss man als Chef der USA, muss man das so tun. Und die anderen Regierungschefs haben ganz komisch geguckt. Ich weiß, ihr habt ja wahrscheinlich diesen Film schon 20 Mal geguckt. Es ist wunderschön wahrzunehmen, wie die Herrschaften, die ja auch Chef von irgendeinem Land sind, ganz merkwürdig gucken, dass sie zur Seite geschubst werden. Das ist Sünde. Ich stehe im Vordergrund und wenn ich nicht im Vordergrund stehe, dann muss ich dafür sorgen, dass das ab sofort passiert. Und das ist, wenn das ein Gedanke ist, der mich beherrscht, der übt Herrschaft aus. Ich muss. Also muss man sich auf die Suche machen nach dem, was mich da prägt. Muss ich das? Und wenn du den Eindruck hast, das muss ich so tun, dann muss da eine Bekehrung her, eine Veränderung. Ich stehe im Vordergrund. Erstmal komme ich und dann komme ich und dann komme ich nochmal und dann ist eine ganze Menge Luft und dann kommst du. Und das meint Paulus hier an dieser Stelle. Genauso, das will ich haben, das muss ich haben. Auto. Nach meiner Gehaltsklasse muss ich den, weiß ich nicht, haben. Was auch immer man da so haben muss, weiß ich ja nicht. Nicht A4, A5 oder B2 oder irgend sowas muss man dann haben. Damit auch die Nachbarn sehen, was da für eine Gehaltsklasse steht. Oder vom Haus oder Garten oder was auch immer. Das heißt, es ist etwas, was mich prägt, was mich beherrscht. So muss es sein. Und Paulus sagt, dass mit dem Herrschen, das ist genau die Sache. Das hat auch mit Anbetung zu tun. Vor wem oder was fällst du nieder und betest das an? Was beherrscht dich? Irgendwas, irgendwen betest du auch an. Ich bete keinen an. Habe ich wahrscheinlich schon einige Male erzählt. Unser Nachbar an unserer ersten Dienststelle ist dann am Sonntag, wir sind in die Kirche gegangen, er hat sein Auto gewaschen. Er ist ja wahrlich auf die Knie gegangen vor das. Und da passiert Anbetung. Und das muss man sich deutlich machen. Das hat mit Herrschaft zu tun. Genau das, was Paulus hier sagt. Die Frage nach der Herrschaft. Wenn ich vor meinem Auto auf die Knie gehe, oder wenn ich von meinem, ich habe den besten Stereorekorder oder was auch immer, oder Schallplattenspieler, der nur mit Luftfederung oder was weiß ich was. Und ich gehe vor dem Ding auf die Knie, um es richtig anzuschließen. Das musst du dir deutlich machen, was dich da beherrscht. Oder ich habe auf meinem PC immer die neuesten Programme, muss ich haben. Und Ubuntu tut's doch auch, meine Zeit, und ist nicht so anfällig. Windows, was weiß ich was, morgen kommt Windows 11 und 12 und 13 und 14 und alle haben sie die Lücken, dass irgendwer da reinkommt. Brauche ich nicht. Was beherrscht dich in deinem Denken? Schminken. Aber du bist ja gar nicht geschminkt. Ach. Oder so wie du aussiehst. Jemand hat mir mal gedacht, bei deinen Muskeln, da sagt du ja das bisschen. Ach, guck mal hier, ich, ne? Das ist für mich eine Welt, die mir völlig fremd. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was er da meint. Und habe dann gemerkt, upsala, das ist eine völlig andere Welt. Ja, so wie du aussiehst. Ja, hör mal. Ich muss das nicht. Warum? Muss ich da meine Zeit? Vielleicht muss man das. Klar, vielleicht auch. Oder Sonnenbank oder was auch immer. Du bist ja gar nicht braun. Habt ihr wirklich guten Urlaub gehabt? Du bist ja gar nicht braun. Nimm ein bisschen Farbe und schmier das ins Gesicht. Du bist ja auch braun. Nicht? Wenn ich das brauche, wenn mich das beherrscht, wenn das zum Maßstab in meinem Leben wird, ist die Frage, ist das mit der Bekehrung bei dir so richtig oder was beherrscht dich da alles? Wenn man anfängt, an dieser Stelle mal etwas zu bohren, Zwischen Selbstverwirklichung bis hin zur Bequemlichkeit, das ist das große Ich. Ich stehe im Vordergrund. Bequemlichkeit fragt auch immer, was habe ich davon? Und wenn ich mein Ich bei Christus abgeliefert habe, was wird dann da draus? Dann wird ein Gehe hin in alle Welt. Dann wird eine Sendung, nimm dein Ich und bringe das Wort Gottes zu den anderen. Zweiter Punkt, die Süchte, das heißt die massiv verstärkten Wünsche. Und dann geht es in Richtung Sex und Sexualität. Sexualität kann eine massive Sucht werden, wo man nur noch an diese Dinge denkt. Wehe dem, wer da eingefangen ist. Oder Geld, immer mehr Geld haben. Ich wundere mich, wie es Leute gibt, wie wir 20 Millionen oder 20 Milliarden, die 21. auch noch haben wollen. Da würde für mich irgendwann, brauche ich nicht. 21 Schlafzimmer, was muss ich da, komme ich ja den ganzen Monat nicht durch, in jedem einmal geschlafen zu haben. Was soll denn das? Aber wenn ich davon beherrscht bin, weil mein Nachbar oder der andere, der auch 20 Milliarden hat, dann 22 Schlafzimmer hat, dann muss ich 23 haben. Diesen Dingen auf die Spur zu gehen und zu fragen, was ist für mich Glaube, was ist für mich Gnade, was beherrscht mich da? Und muss ich diese ganzen Früchte, die da draus kommen, wirklich... Ich war im Neuen Land in der Drogentherapie, unten im Arbeitskeller war ich dafür zuständig. Das heißt, die Jungs, die frisch aus irgendwas rauskamen und dann lernen mussten mit ihren Fingern und so weiter. Der ein oder andere hat geschwärmt von dieser oder jener Drogengeschichte. Sie waren aber da und wollten frei werden. Und er hat berichtet davon auf LSD und als er dann beim Kirchturm vorbeiging, dann die Glocken hat er gesehen, die Farben, das war so wunderschön. Ja, warum bist du jetzt hier, wenn das so schön ist? Das beherrscht das Denken bis zum letzten Moment. Man spürt, mein Körper geht kaputt, aber man schwärmt davon, von dem, was man im Drogenrausch erlebt hat. Diesen Dingen auf die Spur zu kommen, die mein Denken beherrschen, mein Fühlen, mein Wollen, eine Gefangenschaft. Oder andere Menschen fangen an, Herrscher zu werden in meinem Leben, die mich in ihrer Art und Weise einnehmen wollen und dafür sorgen, dass ich das tue, was sie wollen. Und dazu braucht es keinen Stalin oder so oder Kim Jong-un aus Nordkorea oder so irgendwas. Man braucht bloß am Sonntag, vielleicht heute oder gestern auch, bei uns in die Nähe von dem Spielplatz zu kommen. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, was es heißt, kleine Stalins zu erleben. Wenn die kleinen Jungs und Mädels nicht das vom Papa kriegen, was sie haben wollen, sie schreien den Spielplatz zusammen. Und dann redet man davon, dass es keine Herrschaft mehr gibt. Der Papa ist so schnell und holt das, was er haben will. Und das ist ein Erziehungsprozess, und zwar für die Eltern. Beherrschen, sich beherrschen lassen. Schlechte Erfahrung, natürlich. Schlechte Erfahrung und Erinnerung daran prägen mich. Eigene Erlebnisse, erlebte Gewalt prägt mich. Und setzt Ängste in mir frei. Wahrscheinlich will mir derjenige, der mir da jetzt begegnet, genauso ins Gesicht schlagen, wie mein Vater immer früher mit mir gemacht hat. Wenn das eine Spur ist in deiner Aufnahme des Lebens, wenn das unterbewusst läuft, wahrscheinlich will mir der jetzt gleich eine runterhauen, dann kannst du darauf reagieren, ich bin zuerst. Oder du kannst immer in Angst ein Stück zurückgehen und die Leute werden immer merken, wieso hast du Angst vor mir? Mir ist das selber mal so gegangen, ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon in der Predigt mal genommen. Es hat uns ein Vermieter in Hannover damals als junge Wohngemeinschaft versucht, über den Tisch zu ziehen und so weiter. Und unser Neutestamentler, der sah genauso, relativ genauso aus wie der. Da ist in mir unterbewusst etwas abgegangen, dass die gleichen Aversionen ich ihm gegenüber hatte, obwohl ich den Bruder gar nicht kannte. Ein ganz lieber Mann. Aber weil er so ähnlich aussah wie derjenige, der als jung die Wohngemeinschaft uns über den Tisch ziehen wollte, waren diese Aversion, die Rebellion, die Hass und all das kam bei mir hoch. Das musste ich erstmal abarbeiten. Wohl dem, der da auf diese Spur geht und merkt, das darf mich nicht beherrschen. Und wenn ich in Hamburg zum Studium 5 Jahre bin, dann darf ich vor dem Neutestamentler nicht die Angst haben, die ich vor unserem Vermieter hatte, oder die Wut im Bauch. Herrschen. Beherrschen. Menschenfurcht, Traumaerfahrung. Sowohl die Angst, die das freisetzt, als auch die Rebellion und die Wut dagegen. Das eine oder das andere, wenn dich das oder das beherrscht, die Angst, wahrscheinlich will er mich auch immer beleidigen, oder wenn dein Vater immer gesagt hat, komm, gib her, Junge, das schaffst du sowieso nicht. Wenn du das 20 Jahre lang hörst, dann traust du dir keine Lehre zu, keine Handwerkslehre. Gib her, das schaffst du sowieso nicht, so wie du aussiehst, so wie du gebaut wirst, ja, das schaffst du sowieso nicht. Und wenn diese Ängste dich sich auf die Suche machen nach den Herrschaften im eigenen Leben und sich deutlich machen mit der Taufe, mit der Bekehrung, gebe ich Christus die Herrschaft in meinem Leben ganz bewusst. Und ich sage ihm, Herr, ich will, dass du jetzt Herr bist und nicht dieser Vermieter von vor so und so vielen Jahren. Und auch nicht derjenige, der Vater, der immer gesagt hat, das kannst du sowieso nicht. Ich will, dass du mich beherrschst, dass du mich prägst. Und jetzt hilf mir und sei an meiner Seite, dass ich das lerne, dass ich diese Prägung, dass ich diese Herrschaftsfragen in meinem Leben immer wieder neu an dich abgebe und neu werde in deiner Gegenwart. Denn wenn du Christus nicht anbetest, irgendwas oder irgendwen betest du immer an. Irgendwas, vor irgendwem fällst du immer auf die Knie. Das muss man sich deutlich machen. Und das macht Paulus hier deutlich. Wenn die Gnade dazu führt, dass du sagst, jetzt kann ich aber wieder so richtig einen drauf machen, dann hast du das letztlich nicht verstanden, was Christus an Veränderung in deinem Leben bewirken möchte. Und wo er ansetzen möchte. Taufe. Taufe heißt, ich händige all das auf. Paulus ist ja, er sagt, das ist so, als wenn du als Täufling nicht in das Wassergrab hineingelegt, du bist mit Christus gestorben in das Grab Jesu hineingelegt. Du bist tot. Ich habe eine Predigt gehört, da war dieses Beispiel, deswegen verwende ich das auch. Jetzt stell dir vor, du guckst, in deinem Fernseher läuft ein Pornofilm und du bist als Toter in deinem Sessel. Was passiert da? Paulus sagt, da passiert nichts. Du bist tot. Wenn ein Toter im Sessel ist und irgendeinen kuriosen Film guckt, passiert nichts. Und das nimmt er als Beispiel hier. Du bist tot. Wenn jemand kommt und sagt, da ist ein Banküberfall, der ist total sicher, da kannst du, wir brauchen aber noch jemanden, der Schmiere steht. Und du bist tot. Dann hörst du das nicht mal. Paulus ist immer sehr drastisch, aber recht hat er. Denn in der Taufe wird ja deutlich, du bist mit Christus gestorben. Das alte Ich, was an solchen Stellen hört oder beim Film dann sieht, das ist tot. Und er sagt dann, und so verhalte dich auch. Und da, wo Jesus in dein Herz neues Leben eingepflanzt hat, lass es sich zur Entfaltung kommen. Und behandle dich der Sünde gegenüber wie ein Toter. Du siehst nichts und hörst nichts und kriegst nichts und da bewegt sich bei dir überhaupt nichts, auch wenn der Banküberfall todsicher ist. Kann gar nichts passieren oder was auch immer da anfliegt. Die Macht der Sünde. Paulus sagt, es ist bezahlt für mich. Und das wird in der Taufe deutlich. Ich werde in das Wassergrab hineingelegt, aber der Pastor lässt dich da nicht. Garantiert. Ich halte auch nicht eine Minute aus, dass dann so richtig der Tod in dich, na gar nicht, überhaupt nicht. Ja. sondern Paulus sagt, dann kommt der Täufling ja auch wieder raus. Und das ist ein Symbol dafür, dass du mit Christus zu neuem Leben auferstanden bist. Du bist mit Jesus auferstanden. Und das macht die Taufe deutlich. Und deswegen reicht es auch nicht, jedenfalls vom Symbol her, wenn man da 2, 3 Tropfen aufs Gehirn getropft bekommt. Sondern das Symbol macht deutlich, ich werde eingetaucht. Baptizein heißt hier eintauchen. Ich werde eingetaucht in den Tod Jesu und werde herausgeholt zu neuem Leben. Aber wenn vorher in meinem Herzen und in meinem Denken, in meinem Entscheidungsapparat nicht etwas verändert ist, bringt's das Taufwasser auch nicht. Bringt's das Taufwasser dann auch nicht. Das ist keine magische Handlung, sondern es ist ein Symbol für das, was in deinem Herzen geschehen ist. Mir hat jemand nach der Taufe, die Beichte ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat mir gesagt, als ich da, nicht hier in einer anderen Gemeinde, am Rand vom, du hast mich dann getauft und als ich da stand, habe ich gedacht, so, Drogen kannst du jetzt so nicht mehr nehmen. Christus hat für dich alles gegeben und du bist nicht mal bereit, Drogen wegzulegen. Und er hat gesagt, da am Rande des Taufbeckens, da habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt, ab jetzt, kein Haschisch mehr war das. Das wusste ich nicht. Nicht? Ein Pastor kann man ja, ich kriege ja auch nicht alles mehr. Ich laufe auch nicht hinter den Leuten her und sage, das darfst du aber nicht oder so irgendwas. Aber diese Entscheidung, wenn Christus alles für mich getan hat, dann werde ich wohl doch dieses Scheißzeug weglegen können. Und das gebe ich ihm jetzt mit dem Herrschaftswechsel. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das nicht mitgekriegt. Er hat es mir im Nachhinein gesagt, preis den Herrn. Aber genau darum geht es, Herrschaftswechsel. Jesus gibt für mich alles, also gebe ich ihm mein Leben und zwar komplett. Und ich lasse das mit dem, was mich durcheinander bringt. Nur noch ein Predigtext, dann machen wir Schluss. Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich. Und das muss man sich hinter die Ohren schreiben. Darum lebe nicht mehr ich. Wenn du einmal in deinem Munde wahrnimmst, dass das Wort gesagt wird, was habe ich davon? Hast du diesen Bibeltext wahrscheinlich noch nie gelesen. Du lebst nicht mehr für dich, sondern Christus lebt in mir. Was habe ich davon, dass ich dem das tue, dass ich in Gottesdienst gehe, dass ich in der Bibel lese, dass ich bete? Was habe ich denn davon? Diese Frage, die nach mir fragt, was habe ich davon, hat noch nie verstanden, dass Christus alles für dich gegeben hat. Und dass er auch nicht danach gefragt hat, wie wohl er sich gefühlt hat, am Kreuz. Klar, wir laden auch viele Leute ein, fühlt euch wohl im Gottesdienst. Ja klar, sehr schön, wenn man sich im Gottesdienst wohlfühlt. Aber Christus hat sich am Kreuz sicherlich, wahrscheinlich, vielleicht doch nicht so wohl gefühlt. Das ist doch nicht der Maßstab, um Gemeinde zu bauen. Fühlt euch wohl. Dann verlässt man die Gemeinde, wenn man sich irgendwann mal nicht mehr wohlfühlt. Wohlfühlgottesdienste? Ja klar. Darum lebe nicht mehr ich. Also, du lebst nicht mehr. Du lebst für Christus. Und er ist dein Maßstab. Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Und dann musst du die Entscheidung treffen und sagen, ab heute Drogen geht nicht mehr, so geht es nicht mehr. Wenn Jesus für mich alles gegeben hat, dann fange ich wenigstens an dieser Stelle schon mal an. Lasst uns miteinander beten und Jesus Antwort geben und ihn bitten, dass er uns dabei begleitet, bei diesem Weg, bei diesem Prozess, ihm näher zu kommen. Wer betet? Preisen dich dafür, dass du uns veränderst, dass du mich veränderst und dass du uns führst und leitest zu dir hin. Und hab Dank, dass du uns aufmerksam machst auf all die Bereiche, wo andere oder anderes in uns Herrschaft ausübt. da wir von alten, wo wir von alten Erfahrungen leben oder alten Ängsten leben, wo wir uns vielleicht an Schmerzen erinnern, die der eine oder andere uns zugefügt hat und wir seitdem mit Ängsten herumlaufen vor Menschen. Was auch immer, Herr Jesus, wir wollen lernen, das in deine Hand auszuliefern. Da, wo Menschen uns böse gewesen sind und böse gekommen sind, Herr, dass wir das nicht auf andere übertragen, sondern dass wir das bei dir abliefern und abgeben, dass du wieder Herr werden kannst in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Wollen. Hab Dank dafür, dass du nicht gezögert hast, Herr, dein Leben für uns zu geben. Und dass wir das auch in der Taufe feiern können. Dass du den Weg vorangegangen bist und dass wir mit dir gestorben sind und mit dir auferstanden sind. Und dass du uns genauso dieses Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, zurufst. Herr, wir geben dir die Ehre darüber. Amen.